Ich antworte mal nicht auf die Anspielung meines Alters und steige sofort mit dem Bibeltext ein. Die Verse, die wir uns heute anschauen wollen, die sprechen eine gewisse Sehnsucht an, die ganz viele von uns, glaube ich, kennen oder vielleicht auch gerade jetzt verspüren. In Johannes 8, Vers 31 steht Folgendes. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. In diesem Satz spricht Jesus einige Schlagworte an, die sehr interessant sind. In seinem Wort zu bleiben zum Beispiel. Oder echte Jünger, wahre Jünger, Wahrheit, Freiheit. Aber bevor wir uns die Zusammenhänge dieser Schlagwörter anschauen, müssen wir noch einmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und überlegen und schauen, was hat Jesus eigentlich davor gemacht? Was hat Johannes vorher im Text erwähnt? Nun ja, wie so oft hat Jesus vorher gepredigt. Diesmal in Jerusalem, der Hauptstadt. Wahrscheinlich sehr viele Zuhörer. Und in seiner Predigt ging es darum, wer Jesus ist, woher er kommt, wer sein Vater ist. Und all das hat er in seiner Predigt erwähnt. Vor Johannes 8, Vers 31 sehen wir diese Predigt zusammengefasst. Und wir wissen auch, dass einige der Leute, die dazugehört haben, darauf reagiert haben. Es steht nämlich direkt in dem Vers davor, Johannes 8, Vers 30. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Das ist also das Fazit, das Johannes nach dieser Predigt zieht. Es gab mit Sicherheit auch viele Juden, die zugehört haben und es entweder nicht verstanden oder verstanden und trotzdem abgelehnt haben. Jesus als Sohn Gottes. Und Jesus spricht jetzt aber beim Predigttext, den wir uns zusammen anschauen wollen, genau zu diesen Menschen, die anfangen, an ihn zu glauben. Zu den Juden, die nun an ihn glaubte, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Schon damals gab es in Jerusalem sicher viele Händler, Touristen, Auswanderer, die dann da wohnten. Aber wir können mit großer Sicherheit annehmen, dass die allermeisten Leute, die ihm da in Jerusalem zugehört haben, Juden waren. Und die Juden, die jetzt angefangen haben, an ihn zu glauben, die adressiert er jetzt in besonderer Weise. Er hat erstmal eine Predigt für alle gehalten und jetzt spricht er nochmal konkreter zu denen, die anfangen, an ihn zu glauben. Und worum geht es ihm dabei? Warum richtet er jetzt den Blick nochmal enger, gerade auf diese Gruppe? Nun, ich glaube, er will ihnen zu Beginn ihres Glaubenslebens gleich schon zeigen, worum es geht, worauf es ankommt, was wichtig ist. Was unterscheidet falschen von echtem Glauben? Was unterscheidet hin und her schwankende Jünger von echten Nachfolgern? Und was ist Jesus' Antwort auf diese Frage? Ihr seht sie im Text. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Echte Jünger sind also Menschen, die in Jesus' Wort bleiben. Anders kann man diesen Vers wirklich nicht verstehen. Und Jesus weiß, dass es für die Juden, die jetzt angefangen haben, an ihn als den Sohn Gottes zu glauben, richtig schwierig wird, wenn sie weiter auf diesem Weg unterwegs sind. Die jüdische Community, die wird großen Druck auf sie ausüben, weil sie wieder zurückgewinnen wollen von diesem falschen Weg, auf den sie jetzt gekommen sind. Und sie möchten sie wieder in ihre Synagoge, zu ihrem Glauben zurückbekommen. Und darum weiß Jesus, dass es schwierig wird. Und darum sagt er gleich von Anfang an, worauf es ankommt, nämlich darauf, seine Worte, also seine Lehre zu behalten, zu bewahren und sich auch daran zu orientieren. Interessant fand ich, dass Jesus, nachdem er seine sogenannte Bergpredigt, die wir im Matthäusevangelium ziemlich ausführlich nachlesen können, als er diese Predigt beendet hat, wo er quasi so die Glaubensgrundsätze oder die Basics des christlichen Lebens zusammenfasst, wo er diese Predigt beendet hat, sagt er etwas ganz Ähnliches. Wir können nachlesen in Matthäus 7, Vers 24, da sagt er: Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Und er bezieht sich damit direkt auf diese Predigt, die wir in Kapitel 5 bis 7 nachlesen können, und sagt: Wer sich an meine Worte hält, also wer sie hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Und nach diesem Satz folgt das Gleichnis, das wir in diesem Jahr schon häufiger hier im Gottesdienst angesprochen haben, weil es perfekt zu unserem Jahresmotto passt: Auf Gott bauen. Und Jesus sagt, wie wir es gerade gelesen haben, der sich an sein Wort hält, ist ein kluger, ein weiser Baumeister, der sein Haus auf festem Fundament aufbaut. Wer sich dagegen andersrum verhält und nicht auf das hört und nicht danach handelt, was Jesus gesagt hat, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und was passiert mit dem Haus, sobald der nächste Regen kommt, so wie die letzten Tage? Alles wird unterspült, das Haus wird sehr wahrscheinlich einbrechen und das ganze Hab und Gut schwimmt davon. Und ich glaube, die meisten von uns wollen klug sein. Die meisten von uns, die Jesus nachfolgen, sagen: Ich möchte eine echte Jüngerin, ein echter Jünger sein. Und der Schlüssel dazu, oder vielmehr das Kennzeichen eines solchen Jüngers, ist das Bleiben in der Lehre Jesus. Das Bleiben in der Lehre Jesus. Wer Jesus' Worte aufnimmt und versucht, danach zu leben, ist ein echter Jünger. Und die erste Frage, die ich euch mitgeben möchte, ist: Bist du ein echter Jünger? Bist du eine echte Jüngerin? Beantworte diese Frage mal bitte für dich. Es muss nicht unbedingt ein Ja oder Nein sagen, es kann noch ein Komma und ein Nachsatz kommen, aber beantworte diese Frage bitte für dich. Bist du ein echter Jünger? Der Satz in Johannes 8 geht aber noch weiter. Jesus sagt: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir in Jesus Wort bleiben, werden wir dadurch die Wahrheit Stück für Stück mehr erkennen und verstehen. Und wenn auch heute der Wahrheitsbegriff ziemlich relativ ist, war das die längste Zeit der Menschheitsgeschichte nicht so. Und gerade im Johannesevangelium sehen wir, was für die Autoren der Bibel Wahrheit bedeutet. Wahrheit wird nämlich gerade im Neuen Testament und in den Evangelien ziemlich deutlich mit Jesus, also mit einer Person, in Verbindung gebracht. Er selbst ist Wahrheit. Wir sehen das zum Beispiel in Johannes 14, Vers 16, wo Jesus selbst sagt: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Stellt euch mal vor, heute sagt irgendein Mensch einen Satz, der von der Struktur her in diese Richtung gehen würde. Das wird man doch nirgendwo lesen. Alle würden denken, der spinnt doch, das traut sich gar keiner mehr heute zu schreiben. Aber Jesus sagt das von sich: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Man kommt nur durch mich zum Vater. Was für ein Absolutheitsanspruch. Und wir sehen hier, dass die Wahrheit, das ist, was in Jesus offenbart wird und was durch Jesus offenbart wird. All das ist Wahrheit. Das, was er sagt, ist Wahrheit. Das, was er tut, ist Wahrheit. Das, was er ist, nämlich Sohn Gottes, ist die Wahrheit. Und dass er dann als dieser Gott stellvertretend für alle Menschen stirbt, damit sie ewig leben können. Das ist die Wahrheit, die uns zugutekommen kann. Und diese Wahrheit, die wird immer deutlicher, wenn wir in seinem Wort bleiben. In seinem Wort bleiben. Und allein diese Wahrheit macht uns dann frei, wie Jesus es hier sagt. Und dabei stellt sich dann sofort die Frage, frei, aber wovon? Wovon werden wir frei? Und ihr erinnert euch noch an den Anfang, Jesus redet hier nicht nur zu Menschen, die an ihn glauben, sondern es sind noch all die anderen auch da, die die Predigt gehört haben. Und die stellen sich natürlich sofort auch diese Frage und unterbrechen Jesus jetzt in seinem Gespräch und fragen ihn genau das. Die Juden, die dabei standen, die sagen jetzt, wir sind Nachkommen Abrahams. Wir haben nie jemandem als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus' Antwort hat es natürlich wieder in sich. Er sagt, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und ich finde es interessant, wie die Juden hier auf Jesus reagieren. Sie sagen nämlich, weil sie eben Nachkommen von Abraham sind, waren sie noch nie Sklaven. Sie sehen sich selbst nie als Sklaven und auch in ihrer Geschichte sehen sie sich niemals als Sklaven. Und das interessanterweise, obwohl sie im Laufe ihrer Geschichte eigentlich jeder großen Weltmacht gedient haben. Wir wissen es von den Ägyptern, die Geschichte rund um Mose. Wir wissen es von den Assyrern, sieht man nicht ganz so sehr, aber es war das Nordreich, das von den Assyrern erobert wurde. Dann die Babylonier, wo ein Großteil von Israel ins Exil nach Babylon musste. Später die Griechen. Und ganz aktuell zu dieser Zeit, wo Jesus hier mit den Juden spricht, waren es die Römer, die Jerusalem besetzt haben und die Herren des Landes waren. Aber sie sagen, wir waren noch nie jemandes Sklaven. Interessant. Und daran sehen wir, dass sie ihre Freiheit gar nicht so sehr an weltliche Herrscher oder Systeme irgendwie festmachen, sondern daran, dass sie dem allein wahren Gott angehören, dass sie an ihn glauben und dass die Juden das Volk Gottes sind. Und deshalb ist doch klar, dass sie nie und nimmer jemandes Sklaven sein konnten. Das war ihre Ansicht. Und wir sehen interessanterweise in Jesus' Antwort, dass er genau dieses Denken aufnimmt. Er sagt nicht, stopp, stopp, aber hier die Römer. Nee, er greift ihre Interpretation auf und zeigt ihnen trotzdem, dass sie sich irren. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Mit ihrem Leben, und das hält Jesus ihnen jetzt quasi wie so ein Spiegel vor, mit ihrem Leben zeigen sie, dass sie nicht zu Gott gehören. Jede einzelne Sünde ist ein Beleg dafür. Und darum müssen eben auch sie befreit werden. Das ist seine Botschaft. Auch sie müssen befreit werden. Und von dieser Art der Sklaverei kann nur einer sie befreien. Gott selbst in Person seines Sohnes Jesus Christus. Und das sagt er ihnen dann auch. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit seit 2000 Jahren und für die nächsten 2000 Jahre, für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, nur wenn der Sohn dich und mich frei macht, seid ihr wirklich frei. Denn der Sohn, das hatten wir schon gesagt, ist die Wahrheit in Person. Jesus ist die Wahrheit, ist der Weg und das Leben. Und diese Wahrheit ist mit Jesus auf die Welt gekommen. Seine Predigten, seine Lehre, sein Lebenswerk am Kreuz. Nur das macht frei für alle Zeit. Und wer an Jesus und sein Wort glaubt, wird dann ein Kind Gottes und ist eben nicht mehr Sklave der Sünde, sondern ein Kind des höchsten Gottes, des einzig lebendigen Gottes. Und damit auch nicht mehr Sklave der Sünde. Auch wenn die Realität, der Alltag vielleicht manchmal etwas anders aussieht, sind wir frei von dieser Sklaverei, weil wir Kinder Gottes sind. Und genau das lehrt auch Paulus, Auch wenn er dann eher im Rückblick drauf schaut, können wir in Römer 6, Vers 17 lesen. Da sagt er, aber Dank sei Gott, und das spricht er den Römern zu, aber Dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Wir haben in den letzten zwei Wochen über das neue Herz und vor allem über den neuen Geist gesprochen. Und Herz und Geist, das neue Herz und der Geist Gottes legen diesen Maßstab für das Leben in uns hinein, sodass wir von innen heraus durch den Geist in uns wissen, was der richtige Maßstab ist. Und dadurch sind wir frei von der Sklaverei der Sünde und werden automatisch Kinder Gottes, die nun so leben können, wie Gott, ihr Vater, es gut findet. Und wie Jesus selbst, das hatten wir vorher gelesen, legt Paulus hier auch den Wert auf die Lehre. Ein Fokus wird darauf gerichtet, auf die Lehre Gottes, die der Maßstab für unser Leben als Nachfolgerin und Nachfolger Jesus ist. Und damit ist all das gemeint, was Gott uns Christen in seinem Wort hinterlassen hat. Das Alte und Neue Testament zusammen sind die Grundlage für unser Leben als Christen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder mit Gottes Wort befassen, dass wir in seinem Wort bleiben. Und je mehr wir sein Wort kennen, desto mehr werden wir frei. Es ist in gewisser Weise ein Versprechen, das Jesus uns hier im Predigttext gibt. Je mehr wir sein Wort kennen und darin bleiben, desto mehr werden wir frei. Hans-Peter hatte vor einigen Wochen mal über Dinge in unserer Vergangenheit gesprochen, die uns gefangen nehmen. Und hier sehen wir in wenigen Worten das zusammengefasst, was uns frei macht von all dem, was uns gefangen hält, nämlich Gottes Wort. Die Versprechen, die er uns in seinem Wort gegeben hat, die Kraft, die er uns dadurch offenbart, das alles liegt in seinem Wort und das macht uns frei. Daran dürfen wir glauben. Denn Gottes Wort ist allmächtig. Das ist so ein Standardsatz, oder? Gottes Wort ist allmächtig, aber es ist Wahrheit. Es ist Wahrheit. Und nichts und niemand kann sich ihm widersetzen. Das sehen wir durch die ganze Geschichte der Bibel hindurch. Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird es Licht. Wenn Gott sagt, dass sein Volk freikommen soll, dann kommt sein Volk auch frei. Wenn Jesus sagt, dass ein Kranker gesund werden soll, dann wird er auch gesund. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das, was Gott sagt, das passiert. Und diese Macht des Wortes Gottes wird immer wieder in der Bibel beschrieben. Und ich möchte euch zwei Verse zeigen. Den einen haben wir auch letzten Sonntag schon gehört. Er steht in Jesaja 55, Vers 11. So soll das Wort, sagt Gott selbst, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Als Eltern wünschen wir uns manchmal, dass genau das mit unserem Wort passiert. Ist aber in der Regel nicht so. Aber bei Gott ist das so. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Alles, was Gott sagt, alles, was Gott verspricht, alles, was Gott uns in Aussicht stellt, all das wird passieren. Es muss passieren, weil Jesus es sagt, die Wahrheit in Person. Und auch im Neuen Testament wird das Wort oder die Kraft des Wortes betont. Ein ganz bekannter und starker Vers steht in Hebräer 4, Vers 12. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und das verinnerlichen. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wie ein Skalpell geht es ganz genau durch und beurteilt unsere Gedanken, unsere Gefühle, all das, was uns antreibt Und der Heilige Geist offenbart uns das dann. Und dann können wir hoffentlich das Richtige mit dieser Offenbarung machen und unser Leben an diesem Maßstab, dem Wort Gottes, immer mehr orientieren. Gottes Wort, die Lehre Jesus, die Lebensprinzipien, die wir im Alten und Neuen Testament entdecken können, sind der Schlüssel für ein Leben, das Gott segnet. Und das dürfen wir niemals vergessen. All das, was wir im Wort Gottes sehen, wo es uns etwas empfiehlt, wo es uns zu etwas auffordert, wenn wir uns daran orientieren, ist das etwas, was Gott segnet. Das bedeutet nicht, dass danach alles immer gut läuft, dass wir Erfolg haben, dass nie etwas Schlimmes passiert, dass wir keine großen Herausforderungen bekommen. Nein, das bedeutet es nicht. Aber es bedeutet, dass Gott uns segnet, wenn wir auf dem Weg unterwegs sind, den er sich für uns vorstellt. Und dieses Leben, das ist das, was uns Sinn gibt. Das, was uns immer wieder Freude schenkt, auch in schweren Zeiten. Und uns vor allem ein Ziel gibt, für das es sich zu leben und dann auch irgendwann zu sterben lohnt. Aber wenn wir diesen Schlüssel nicht haben, wenn wir nicht wissen, worum es im Wort Gottes geht, was Jesus uns genau verspricht, dann fehlt uns eben dieser Schlüssel, um Türen oder Schlösser zu öffnen, die uns gefangen nehmen. Darum fordert Jesus uns auch hier so klar dazu auf, in seinem Wort zu bleiben. In seinem Wort zu bleiben, damit wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit uns frei machen kann. Durch das Lesen der Bibel spricht Gott. Der Schöpfer des Universums spricht durch dieses Wort zu dir. Das hat er versprochen. Und davon lebt unser innerer Mensch, dieses neue Herz, der Geist in uns. Er braucht das Wort Gottes. Das ist seine Nahrung. Und wenn du deinen inneren Mensch nicht auf Diät setzen möchtest, dann tu ihm einen Gefallen und bleib in Gottes Wort. Lies es immer wieder. Und jemand, der das tut, es gibt sicherlich viele hier bei uns, jemand, der das aber tut, ist Josef Rhein. Josef ist schon lange fester Bestandteil unserer Gemeinde und manche von euch wissen es ja, wir haben einmal im Monat oder alle zwei Monate genauer gesagt dienstags hier das Abendmahl und da gibt es dann auch so Austausch, wo jeder etwas erzählen kann und da hat Josef beim letzten Mal etwas Interessantes genau zu diesem Thema erzählt und ich habe ihn gefragt, ob ich ihn dazu befragen darf und er hat ja gesagt. Darum komm doch mal bitte zu mir hier nach vorne, Josef. Vielen Dank, dass du bereit bist, Josef, hier für mich Rede und Antwort zu stehen. Das Thema hast du ja gerade auch mitgekriegt, wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Es geht um das Wort Gottes und wie es uns frei macht. Sag doch vielleicht mal am Anfang ganz kurz, welche Bedeutung das Wort Gottes für dich hat.
Ja, das ist Folgendes. Du hast es ja auch hier beschrieben in Hebräer 4, Vers 12. Da ist mir das nochmal so klar geworden, das Wort Gottes ist lebendig. Ja, und da habe ich gedacht, ja, wenn ich sonntags dann die Predigt höre, alles gut, ja, kann ich bejahen. Und Montag, wie viel ist noch da? Da ist schon so vieles verloren gegangen. Und am Dienstag, es wird immer wenig. Und also, ja, dann habe ich gedacht, wie kann ich dieses Wort Gottes doch wirklich in mir behalten. Und nur seit so einem halben Jahr lerne ich den Römer 8 auswendig. Aber es ist, desto älter man wird, desto schwerer wird es mit dem Auswendiglernen. Aber ich schreibe mir das auf. Ich schreibe immer die 12, ungefähr so 12, 13 Verse, schreibe ich mir dann auf. Und so wie ich sie schreibe, so erlebe ich das. Das Wort Gottes, das ist so, es ist einfach wunderbar. Und desto mehr ich dieses Wort habe, das Wort Gottes macht frei. Ich denke, es gibt so vieles, was man den Tag über erlebt, sieht. Aber wenn das Wort Gottes in mir ist, dann habe ich einen Halt, den mir sonst keiner geben kann.
Vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Du hast gesagt, dass du auch angefangen hast, auswendig zu lernen. Ja. Warum ist es dir wichtig, neben dem normalen Bibellesen auch Gottes Wort auswendig zu lernen. Warum machst du das?
Also ich habe auch oft gehört, ja, so einmal im Jahr kommt man durch die Bibel. Ja, aber wenn ich das einmal gelesen habe, das ist, wie ich sagte, schon auch mit der Predigt, das ist so schnell wieder weg. Und wenn ich es aber auswendig habe, dann kann ich das in mir wiederholen. Und ja, ich bin da einfach, das ist für mich das Beste.
Danke. Das ist für mich das Beste. Beim Abendmahl am Dienstag hat sie auch noch gesagt, das geht rein. Ja. Das fand ich so schön. Das geht rein, wenn man das auswendig lernt, im wahrsten Sinne des Wortes. Danke dir. Und du hast auch gerade gesagt, du hast angefangen, seit einem halben Jahr ungefähr Römer 8 auswendig zu lernen. Ist ja jetzt nicht gerade das kürzeste Kapitel. Also du hast dir da wirklich was vorgenommen. Aber warum gerade dieses Kapitel? Warum Römer 8?
Ja, also als ich zum Glauben kam, durch den Klaus Vollmer, weiß nicht, wer ihn kennt, der hat gesagt, das habe ich immer wieder, kam mir das in den Sinn, dann lernen Sie doch den Römer 8 auswendig. Sie kennen doch Ihren Lebenslauf, den können Sie auch runterrattern. Dann können Sie doch auch den Römer 8 auswendig lernen. Und ich habe entdeckt, da sind so viele tolle Dinge drin in dem Römer 8. Oh, das ist also, ja.
Nimm uns doch kurz rein. Was sind ein paar solcher tollen Sachen, die du da auf wahrgenommen hast, die dir neu bewusst geworden sind?
Das fängt also dann an, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist der Anfang mal. Und dann heißt es, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Jesus Christus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, und diese ersten 13 Verse, da geht es immer darum, um Geist und um Fleisch. Und das ist manchmal so, wiederholt sich. Aber ja, ich sehe darin, wir haben einfach mit uns so viel zu tun. Also ich, und darum, dass ich das mal begreife, es ist der Geist Gottes, den ich brauche, der mir wirklich dann in mir das schafft, was Gott möchte.
Mhm. Hast du noch etwas, was du daraus für dich besonders mitnimmst?
Ja, also ganz am Anfang von meinem Glaubensleben kam ich ja, der Schluss, das ist auch so wunderbar, wo es heißt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Also da ist so viel drin. Ja, also steht alles drin. Und
danke. Danke. Kannst du es nicht verstehen. Als wir telefoniert. Jetzt muss man es nur noch machen, sagt Josefs Frau. Genau. Als wir telefoniert hatten mit Josef und gerade zu dieser letzten Frage, was er daraus mitgenommen hat, habe ich richtig gemerkt, wie er innerlich das Kapitel durchgegangen ist und hier angehalten hat. Und man merkt, dieses Kapitel, das ist schon drin, ist schon wirklich drin. Vielleicht nicht jeder Satz auswendig gleich auf Knopfdruck, gerade wenn man hier vorne steht, aber es ist schon inhaltlich drin und da ist so viel drin, gerade auch in diesem Kapitel. Ich fand es schön, das mit dem eigenen Lebenslauf zu vergleichen, weil Römer 8 quasi so ein geistlicher Lebenslauf ist von jedem Christen. Und darum ist es gut, auch diesen geistlichen Lebenslauf von A bis Z zu kennen. Und ich fand es auch besonders vorbildlich, Josef, dass du als jemand, der ja schon richtig, richtig lange mit Jesus unterwegs ist und auch schon viel Lebenserfahrung hast, dass du sagst, es ist mir trotzdem wichtig, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern auch auswendig zu lernen. Und das darf man also mitnehmen, ob man jetzt älter ist als Josef oder die meisten von uns sind jünger als er, dass wir uns da ein Vorbild dran nehmen, auch ganze Kapitel, Textpassagen aus der Bibel auswendig zu lernen. Und Josef hat es auch schon angesprochen, wenn wir Bibeltexte lesen oder im Gottesdienst über das Wort Gottes reden, dann ist die Begeisterung oft da. Und man sitzt im Gottesdienst oder hört im Auto eine Predigt und ist total enthusiastisch und sagt, Ich muss doch eigentlich viel mehr lesen. Warum mache ich das nicht? Das ist doch eigentlich selbstverständlich als Christ. Aber dann kommt der Montag, wie Josef gesagt hat, und der Dienstag. Man ist irgendwie am Anfang vielleicht noch dabei und der Elan wird aber immer weniger. Und ich glaube, einige hier im Raum haben das schon erlebt, dass man wiederholt bei diesem Versuch scheitert. Mir geht es auf jeden Fall genauso. Und ich glaube, man muss sich immer mehr motivieren, danach, nach so einer, ich sag mal, Niederlage wieder aufzustehen und wieder neu den Versuch zu wagen. Aber lasst uns das trotzdem immer wieder tun. Immer wieder neu versuchen, wenn wir es aufgehört haben, in Jesus Wort zu bleiben, es zu lernen, es zu lesen, es zu verinnerlichen und dann vor allem es auch zu leben. Und ich möchte dir eine zweite Frage mitgeben. Was hält dich vom Bibellesen ab? Also natürlich nur an all diejenigen, die es nicht regelmäßig tun oder vielleicht gerade auch in einem Loch sind oder wie auch immer. Was hält dich davon ab, die Bibel regelmäßig zu lesen? Und aus meiner Erfahrung, ein paar Gesprächen, würde ich sagen, ein Grund ist, dass man irgendwie nicht so viel beim Lesen versteht oder nicht das Gefühl hat, das betrifft jetzt wirklich mein Leben. Im Gottesdienst, in der Predigt wird das irgendwie so klar herausgearbeitet und häppchenweise präsentiert, sodass man den Eindruck hat, ja, Gottes Wort spricht, hoffentlich. Aber wenn man dann selber lesen soll und liest, dann ist das irgendwie trocken, anstrengend, hart. Und es gibt, glaube ich, sicherlich viele Gründe, die dafür sprechen, dass man Wort Gottes noch nicht versteht. Vielleicht, weil man es zum ersten Mal liest, vielleicht, weil man mit 3. Mose angefangen hat oder was auch immer die Gründe dafür sein können. Aber es gibt Hilfsmittel. Und die möchte ich jetzt einmal kurz durchgehen, zumindest ein paar. Und wie Jochen am Anfang so durch die Ansagen durchgelaufen ist, so gehe ich jetzt auch durch diese Hilfsmittel schnell durch. Und ich bitte euch einfach nur, da ein Häkchen in eurem Hinterkopf zu setzen, wo ihr denkt, das könnte etwas für mich sein. Und alles andere könnt ihr dann einfach an euch vorbeirauschen lassen. Vielen Dank für die Ergänzung. Habe ich jetzt nicht bei Lesehilfen drin, aber es ist eine gute Ergänzung. Der Hauskreis, Kleingruppen allgemein, Projektgruppen, Hauskreise, ist eine gute Hilfe, um dort Verständnis zu gewinnen, über Fragen zu sprechen, die man selbst vielleicht nicht lösen kann. Vielen Dank für die Ergänzung. Eine weitere Lesehilfe, oh, das ist eine durchgerutscht, passende Bibelübersetzung. Damit fängt es ja schon an. In Deutschland haben wir ja den Riesenvorteil, was dann aber auch manchmal wieder schwierig ist, dass wir total viele unterschiedliche Bibelübersetzungen haben. Alle basieren natürlich auf dem hebräischen und griechischen Grundtext, aber sie haben unterschiedliche Ziele, sage ich mal. Die Autoren, die Übersetzer haben unterschiedliche Ziele verfolgt. Manche versuchen bei der Übersetzung so nah wie möglich am griechischen oder hebräischen Grundtext dran zu bleiben. Zum Beispiel die Elberfelder Übersetzung hat sich dieses Ziel gesetzt. Aber wenn man diese Bibel dann liest, dann ist das manchmal etwas hölzern. Zum Beispiel im Hauskreis, wenn wir dann den Text zusammen lesen und jemand dann aus einer modernen Bibelübersetzung liest oder andersrum, jemand aus der Elberfelder vorliest und ich dann selber zum Beispiel eine moderne in der Hand habe, denke ich, also da verstehe ich kaum was, hier verstehe ich gefühlt alles. Lasst uns da einfach mal verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander legen und in alle mal reinlesen. Nicht nur ein Vers, sondern ein paar mehr, damit wir merken, welche Bibelübersetzung passt zu mir. Es müssen nicht immer die modernen sein. Manche haben vielleicht von Kindheit an immer die Luther vorgelesen bekommen und wenn sie dann die Luther in die Hand nehmen und anfangen zu lesen, merken sie, das ist ihre Herzenssprache. Also lasst uns einfach mal ein paar verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander lesen, legen und schauen, welche Übersetzung passt eigentlich am besten zu mir, von welcher verstehe ich am meisten. Die zweite Lesehilfe seht ihr auch schon, das ist die Studienbibel. Und ich denke, viele von euch wissen, was es ist, einige wahrscheinlich auch nicht. Eine Studienbibel ist ziemlich dick. Nicht, weil da mehr Wort Gottes drin ist, sondern weil da viel mehr Erklärung drin ist. Es gibt zum Beispiel immer am Anfang eines Bibelbuchs so eine Übersicht darüber. Wer hat es geschrieben wahrscheinlich? Wann? Was waren die Probleme der damaligen Zeit? Und was war das Ziel des Autors, als er dieses Buch geschrieben hat? Und das hilft manchmal, besonders wenn man so lange und komplizierte Bücher wie Jeremia oder Jesaja liest, wenn man weiß, in welcher Situation war eigentlich der Autor, als er dieses Buch geschrieben hat? Und wo haben sich die Leser, an die dieser Brief oder dieses Buch geschrieben ist, eigentlich befunden? Was waren ihre Probleme? Und in Studienbibeln gibt es vor jedem Bibelbuch immer so eine Einführung in dieses Buch. Und das ist meistens knapp gehalten, 2-3 Seiten. Also etwas, was man sich durchaus mal durchlesen kann, auch wenn man freizeittechnisch, das hatten wir am Anfang gesehen, viel am Handy oder Laptop oder sonst wo unterwegs ist. Was anderes, was auch sehr, sehr hilfreich ist, dass eigentlich zu fast jedem Vers in der Studienbibel kurze Erklärungen gegeben werden. Sei es zu einzelnen Worten, die vielleicht etwas komplizierter sind, oder zu Parallelversen, wo man ähnliche Inhalte bei einem anderen Autor findet, oder auch Zusammenhänge aufgezeigt werden. Also es gibt unten drunter immer so ein paar Erklärungen zu jedem einzelnen Vers. Und es gibt, wie es verschiedene Bibeln gibt, auch ganz schön viele verschiedene Studienbibeln. Ein paar liegen hinten auf dem Tisch aus. Ihr könnt gerne mal, wenn ihr noch nicht so viele angeschaut habt, mal hingehen, einmal durchblättern und dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, was eine Studienbibel ist. Es liegt auch so ein Studienbibelvergleich da, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, ein paar miteinander zu vergleichen, die Stärken und die Andersheiten herauszuarbeiten. Also wer da mehr Interesse hat, darf sich das gerne mal anschauen, aber bitte alles liegen lassen. Eine dritte Lesehilfe sind Predigten oder Podcasts. Wenn man einen Text nicht versteht, aber merkt, der ist mir total wichtig, irgendwas bewegt sich da in meinem Herzen oder in meinem Verstand, dann können wir heutzutage einfach ganz, ganz viele Predigten zu diesen Themen oder zu diesen Bibeltexten oder Versen finden und sie uns anhören. Aber auch da ist es wichtig, dass man nicht einfach alles übernimmt oder die Meinung dieses oder jenen Predigers übernimmt, sondern einfach zuhört und wie Paulus schon an die Thessalonicher geschrieben hat, alles prüft und das Gute behaltet. Alles prüfen und das Gute behalten. Eine vierte Lesehilfe sind Bibellesepläne. Richtig oldschool. Aber sie helfen tatsächlich. Bibellesepläne. Was ist damit gemeint? Es ist quasi ein Plan, wo gesagt wird, wenn dich dieses Thema interessiert, zum Beispiel Ehe, Erziehung, Leiterschaft, Nächstenliebe, was auch immer, wenn dich dieses Thema interessiert, dann wäre es für dich spannend, heute diese 2-3 Abschnitte zu lesen, morgen die, übermorgen die. Und dann hat man zum Beispiel nach 2-3 Wochen die wichtigsten Bibelstellen zu diesem Thema durchgelesen. Es gibt aber auch genauso Lesepläne für ganze Bibelbücher. Wenn man sagt, ich habe schon ein paar Mal Jesaja versucht durchzulesen und bin immer nur bis Kapitel 12 oder so gekommen und nie weiter, dann kann so ein Leseplan irgendwie motivieren, dass man weiß, heute sollte ich diese 2 Kapitel lesen, morgen das 3. und 4. und immer so weiter. Und da kann man Häkchen setzen oder das Handy macht es automatisch. Aber so sehen wir, dass wir langsam vorwärts kommen und dem Ziel immer näher kommen. Es gibt auch Bibellesepläne, wie Josef es gesagt hat, um zum Beispiel in einem Jahr durch die Bibel durchzulesen. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich habe nicht 12 Monate gebraucht, sondern eher 13, habe am Ende ein bisschen geschwächelt. Aber dann liest man ungefähr so 4 Kapitel pro Tag oder hört sie sich an. Ich habe es oft gemacht, wenn ich im Auto saß. Und dann schafft man es, in einem Jahr durch die ganze Bibel durchzulesen oder zu hören. Es gibt ein paar Bibellesepläne noch in Printversionen, also richtig zum Blättern. Aber die allermeisten Bibellesepläne findet man online und besonders in der Bibel-App. Da gibt es unzählige gute Bibellesepläne zu den verschiedensten Themen und da kann man sich dann einen aussuchen und wird dann jeden Tag daran erinnert, hey, du hast heute noch nicht gelesen, tu das doch, wenn du willst. Und eine letzte Erklärungshilfe, die eigentlich gar keine Erklärung ist, sondern eher dabei hilft, den Text selbst zu erarbeiten, selbst besser zu verstehen, sind so ein Fragenkatalog, den man irgendwie im Hinterkopf oder vielleicht auch in so einem kleinen Zettel in seiner Bibel liegen hat. Und immer wenn man dann den Text liest, kann man diese Fragen so langsam für sich durchgehen und merkt dann, man versteht langsam immer mehr, weil man diese Fragen beantwortet und dann ein Steinchen oder ein Puzzleteil zum nächsten kommt. Ich habe einfach mal 10 Fragen, mögliche Fragen hier auf diese Folie gepackt. Ihr müsst sie euch jetzt natürlich nicht alle merken. Ich werde sie auch nicht vorlesen. Ihr könnt gerne, wenn ihr sie nochmal nachlesen wollt, einfach bei YouTube auf diese Predigt gehen und nochmal an der Stelle Pause drücken. Dann seht ihr sie. Oder wie immer findet man die PowerPoint natürlich auf unserer Homepage. Da könnt ihr sie als PDF runterladen. So, durchgesprintet. Ich komme zum Schluss. Bei allen Hilfsmitteln ist es nämlich das Wichtigste, dass wir einfach immer wieder die Bibel rausnehmen und sie lesen. Daran führt kein Weg vorbei. So ist es einfach. Die Bibel ist die Wahrheit, ist das Wort Gottes. Und wenn wir im Wort Gottes bleiben wollen, dann sollten wir sie lesen. Und es ist keine Erklärungshilfe, sondern eher eine Einstellung. Und ich finde, diese Einstellung, die findet man heute auf allen Bibeln, die die neue Genfer Übersetzung haben, ganz kurz unten drunter draufgedruckt. Da steht nämlich, Gott spricht, Punkt. Heute, Punkt. Und das ist zusammengefasst, was ich eigentlich mit dieser Predigt sagen möchte. Was Jesus auch im Johannes 8 gesagt hat. Gott spricht, es ist Wahrheit. Und er spricht heute, im Hier und Jetzt. Und er spricht am klarsten durch sein Wort. Hier können wir es nachlesen, schwarz auf weiß, was Jesus wichtig sind, was die Lebensprinzipien sind, die Gott segnet und die ein gelingendes Leben möglich machen. Also, lasst uns Gott zuhören. Er spricht heute durch sein Wort. Mit dem Lied, das wir diese Predigt jetzt abrunden wollen, möchte ich euch bitten, einfach diesen Impuls in eurem Herzen oder vielleicht auch den Ruf in eurem Herzen, wie es im Lied heißt, mal wahrzunehmen und es auch auszusprechen. Vielleicht mit den Worten des Liedes oder wenn ihr merkt, es ist nicht ganz das, was euch beschäftigt, dann formuliert ein eigenes Gebet. Aber bringt diese Sehnsucht, diesen Ruf eures Herzens jetzt einfach zum Ausdruck. Lasst uns zu dem Lied aufstehen. Mein Herz ruft.